Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zu Beginn der Predigt möchte ich uns einen Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief lesen, Kapitel 4, ab Vers 1. 1. Petrus, Kapitel 4, die Verse 1 bis 9. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen, in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch den Menschen gemäß, aber gottgemäß lebten im Geist. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, die vorliegende Passage, in der wir hier ab Vers 1 einsetzen, ist eigentlich die gedankliche Fortführung von Vers 18 aus dem 3. Kapitel. Im Grunde wird das Thema, das in Vers 18 angesprochen wurde, nach dem kleinen Ausflug, der dann die Verse 19 bis 22 beinhaltet, in Kapitel 4 wieder aufgegriffen. Deshalb finden wir in unseren Bibeln in der Regel auch über Kapitel 4 keine eigene Überschrift, sondern die Überschrift steht dann etwas weiter oben oder etwas weiter hinten über dem Vers 18. Wir deuten in der Regel dann da auf den Vorbildcharakter, auf das Vorbild selbst, auf Jesus Christus hin. Also in unserer Schlachter zum Beispiel heißt es das Vorbild Jesu Christi als Ansporn für einen heiligen Wandel. Ich denke, dass der wichtigere Teil hier der Vorbildcharakter Jesu Christi ist, der eben auch hier in Vers 18 aufgenommen und angesprochen wurde. Nun, das hatten wir in der letzten Predigt besprochen. Nun wollen wir weitergehen und quasi die Ausführungen von Petrus hier im 4. Kapitel näher anschauen. Wie gesagt, Petrus ist im Moment dabei, unseren Blick hier auch in dieser Passage, in der er ja quasi zum wiederholten Male die Gemeinde auf ihr Leiden vorbereitet und ihr auch nicht verheimlichen möchte und will, dass sie zu leiden hat, indem er den Blick der Gemeinde auf Christus lenkt. Er hat dies bereits in dem Brief vorher an etlichen Stellen getan. Und wenn wir diesen Brief noch einmal kurz Revue passieren lassen, dann hat er uns bereits am Anfang gesagt, dass die Gemeinde durch Christus eine lebendige Hoffnung hat. Warum? Weil er von den Toten auferstanden ist. So beginnt im Grunde inhaltlich das erste Kapitel dieses Briefes. Und in der Gemeinde leben also wiedergeborene Menschen, die der Geist durch das Wort Gottes wiedergeboren hat. Wir haben bei diesen Predigten gehört, dass es gerade Petrus ist, der diesen Begriff des Wiedergeborenseins verwendet und auch erklärt. Nun, das hat einen besonderen Charakter deshalb bekommen, weil alle die, die diesen Brief zum ersten Mal lasen, ja Christus nicht in Person gesehen hatten, anders als Petrus. Und deshalb so sagt es Petrus auch, ist es besonders wichtig, dass Menschen durch den Geist und durch das Wort wiedergeboren werden. Und wenn Ihnen dann dieser auferstandene Christus, also der, der aus den Toten auferstanden ist, vor Ihre Augen geführt wird, dann ist es die Gemeinde Christi, die ihn lobt und anbetet. Sie hat einen neuen Anker in ihrem Leben gefunden. Einerseits den Heiligen Geist und andererseits das Wort Gottes. Und darin freut sich diese auferstandene Gemeinde. In einer Tiefe, so dass sie teilweise sogar sprachlos wird. Erinnern wir uns, wie das in Kapitel 1 im 8. Vers angedeutet wird. Und in dieser tiefen Liebe zu Christus lebt die Gemeinde ganz im Blick auf das Endziel ihres Glaubens. Diese Formulierung wird sogar so gebraucht. Es gibt tatsächlich ein Endziel des Glaubens, nämlich die Errettung der Seelen im Himmel bei Christus. Und am meisten betont Petrus dabei die Gemeinsamkeit und die enge Verbundenheit des einzelnen Christen und der Gemeinde mit Christus. Selbst seine Heiligkeit, selbst die Heiligkeit Gottes und die Heiligkeit Christi findet sich in der Gemeinde wieder. Die einzelnen Christen sollen heilig sein, weil Gott heilig ist. Und sie sind heilig, weil Gott heilig ist. Christus wurde vor Grundlegung der Welt schon als der Fels, als der Eckstein auserwählt und gelegt, auf dem unsere Erwählung begründet ist, auf dem der Aufbau der Gemeinde begründet ist. Und dieser lebendige Fels, der macht seine ganze Gemeinde zu lebendigen Steinen und formt sie zu dem Tempel, den er sich auf dieser Welt aufrichtet. Aber Petrus beschreibt, wenn er sich an die Christen wendet, keine Urlaubsreise, die in voller Harmonie verläuft, die für Prospekte geeignet ist. Warnend erhebt er immer wieder die Stimme und sagt, denkt daran, mit Christus verbunden zu sein, heißt auch mit ihm zu leiden. All das Gute, was ihr seht, das bedeutet auch, dass ihr so eng mit diesem Christus verbunden seid, dass ihr so wie er gelitten hat, auch leiden müsst. Und dann macht er uns eines klar. Dieses Leiden, das könnten wir sehr gut nachvollziehen, wenn wir leiden müssen für irgendetwas, wo wir gerecht leiden. Also wenn wir einen Fehler machen, dann ist es für uns leicht nachvollziehbar, dass wir dafür büßen müssen, Strafen bekommen. Aber er macht uns auch klar, dass mit Christus verbunden sein bedeutet, mit ihm auch ungerecht zu leiden. Für Dinge, die wir gar nicht getan hatten. So wie auch Christus nichts getan hatte. Er hatte keine einzige Sünde begangen. Nur ein paar Verse vor unserem Abschnitt in Kapitel 3, Vers 22 wird uns dies noch einmal gesagt. Da ist keine einzige Sünde in ihm. Und dennoch wurde er reingelegt, betrogen, belogen, geschlagen, bespuckt, verfolgt. Es wurden Pläne gegen ihn geschmiedet und letzten Endes wurde er getötet. Völlig zu Unrecht. Es gab keinen Grund, warum man das hätte tun können oder dürfen. Und genau in diese Haltung bindet uns Petrus immer mehr ein. Er macht uns immer mehr klar, dass auch das ein Teil unseres Lebens ist. Leiden für Ungerechtigkeiten. Leiden für Dinge, die wir nicht getan haben. Das ist kein schöner Ausblick. Ich hatte das mit einer Urlaubsreise ja bereits verglichen. Aber es ist auf der anderen Seite auch keine Überraschung. Und an keiner Stelle in dem Brief deutet sich irgendwo an, dass das gar ein Nachteil sei. Es verwundert uns vielleicht, wenn wir das lesen, dass Petrus so gar keine Trauer darüber hat. Wie natürlich oder wie leicht er es hinnimmt. Wie naheliegend es ist für ihn, dass wenn Christus gelitten hat, auch wir leiden. Völlig ohne Dramatik. Er bauscht es nicht auf, macht es nicht klein. Aber er legt auch nichts Besonderes in diese Haltung hinein. Er weist einfach darauf hin. Wenn du mit Christus verbunden bist, dann gilt all dieses Schöne, all dieser wunderbare Ausblick. Seine Heiligkeit wird sich in deinem Leben finden, aber eben auch sein Leid. Und in unserem Abschnitt kommen nun einige Gedanken dazu, durchaus praktische Gedanken. Und deshalb wollen wir nun etwas tiefer in unseren Abschnitt einsteigen. Zwei Dinge fallen mir bei der Betrachtung dieses Abschnitts besonders auf. Zum einen setzt Petrus einen gewissen Rahmen in diesen Aussagen, indem er unser Blick auf die noch verbleibende Zeit lenkt. Also so wie er sagt, redet er von dem Leben in der noch verbleibenden Zeit. Und dabei fallen mir drei Aspekte besonders auf. Erstens, für jeden Menschen, für jeden Christen heißt es, dass die Zeit auf Erden begrenzt ist. Hört sich größer an, als es ist. Es ist eine ganz einfache Tatsache, aber wir sollten sie nicht vergessen. Das können wir ganz einfach auch so formulieren, naja, jeder muss irgendwann einmal sterben. Aber das ist gar nicht so sehr der Fokus hier, sondern jeder hat eben nun mal eine begrenzte Zeit. Aber er hat auch eine Zeit. Und wenn er das dann in irgendeinen Zusammenhang stellt, also zeitlich gesehen nach hinten schaut, dann ist sein Blick doch ganz klar auf Christus gerichtet. Und wenn er nach vorne schaut, dann ist er auf das gerichtet, was der Mensch in seinem Leben lebt. So, man könnte fast den Eindruck gewinnen an dieser Stelle, so als hätte Christus all das in unserem Leben nur getan, damit unser Leben in irgendeiner Art und Weise beeinflusst wird. Das ist natürlich im Kleinen betrachtet nicht so, aber man kann den Eindruck gewinnen, wenn all diese großen Wahrheiten, über die wir geredet haben, auf einmal darin münden, wie wir unser Leben leben, auf einmal eine Bedeutung bekommen, wie wir unser Leben und zwar genau von jetzt bis zum Ende der Tage leben. Das ist der zweite Punkt. Und drittens sehen wir darin auch, dass Gott ein Interesse daran hat, was wir tun. Also er sagt nicht nur, schau her, das ist eine große theologische Weisheit, das hat Christus alles für dich getan. Lehne dich nur zurück, ich mache schon, ich habe alles unter Kontrolle. Nein, was uns der Heilige Geist hier vermittelt, ist, dass Gott an unserem Leben und an all dem, was wir tun, Interesse hat, dass es von Bedeutung ist, dass es für ihn wichtig ist. Deshalb gibt es eben Anweisungen, wie wir das Leben hier, wie wir die noch verbleibende Zeit leben sollen. Allein deshalb könnten und sollten wir schon ausschließen, dass ein Christ daran denken kann, vielleicht sein Leben sogar in Ausschweifen der Sünde zu leben. Zu sagen, was soll's denn? Am Ende steht mir doch der Himmel an, ich werde bei Christus sein, alle meine Sünden sind vergeben, ich kann in Freiheit leben. Allein aus dem Bewusstsein, dass Gott an unserem Leben Interesse hat, an dem, was wir tun, dass wir jeden Tag tun, können wir schon ableiten, dass es doch viel wichtiger ist, als wir vielleicht denken. Ganz konkret mahnt uns doch der Heilige Geist dazu, unser Leben ganz nach dem Willen Gottes zu leben. So wie es hier auch in diesem Abschnitt heißt. Wenn wir den Vers 2 noch einmal lesen, dann heißt es doch, dass wir die verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen leben sollen, sondern dem Willen Gottes. Ich möchte jetzt im Folgenden noch einmal darauf eingehen. Was wird uns eigentlich hier gesagt? Schon ein Vers weiter heißt es, denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit, dass das, was vorbei ist, nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen. Und dann kommt eine Aufzählung von gewissen Sünden, die wir begehen könnten und begangen haben. Aber eine ganz kleine Formulierung ist hier die positive Formulierung. Wie sollen wir eigentlich unser Leben leben? Was ist hier die Frage? Im Abgleich, in der Abgrenzung zu dem, wie wir früher gelebt haben, sollen wir jetzt unser Leben leben nach dem Willen Gottes. Und es versteht sich fast von selbst, einmal hier anzuhalten und zu fragen, was heißt das eigentlich? Oder vielleicht auch einfach mal anzuhalten und zu sagen, welche Fragen stellen sich uns eigentlich? Kann jeder aus dem Stegreif sagen, ja, ich weiß, was es bedeutet, nach dem Willen Gottes zu leben. Wie erkennt man eigentlich den Willen Gottes? Wie kann man sich denn dem unterordnen? Wie geht das denn, sich dem Willen Gottes unterordnen, danach leben? Und ich habe mir noch eine Frage notiert, vielleicht gibt es sogar einige praktische Beispiele. Das wäre doch ganz gut für uns, wenn wir das wüssten. Ich will im Folgenden diese Punkte heute einmal skizzieren und besprechen, wie man denn den Willen Gottes erkennen kann. Kommen wir also nun mal zu der Betrachtung dieser ersten Frage. Wie erkennen wir den Willen Gottes? Ich möchte das sehr einfach beantworten, aber noch nicht konkretisieren. Im Grunde ist es sehr einfach, diese Frage zu beantworten. Und dennoch löst sie sehr, sehr oft große Verwirrung auf. Es gibt immer wieder Fragen, es gibt immer wieder Menschen, die davon reden, dass sich ihnen Gott direkt offenbart. Erkennen wir vielleicht den Willen Gottes darin, dass Gott direkt zu uns redet? Oder redet er durch andere? Oder ist es so, dass er vielleicht, wenn wir die Allmacht Gottes betrachten, ganz unser Handeln übernimmt, wir sozusagen wie Marionetten leben? Ist das dieses Leben nach dem Willen Gottes, also die völlige Selbstaufgabe? Alles, was wir haben, sozusagen von Gott zu übernehmen und gar nichts mehr selbst zu machen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach diese Frage ganz kurz einmal aus dem Blick des Heidelberger Katechismus und dann noch einmal zurückkehren auf unseren Text aus der Perspektive unseres Textes betrachten. Und die Frage nach dem Willen Gottes, die wird so im Heidelberger Katechismus nicht gestellt, weil sonst könnten wir vielleicht in einfachster Art und Weise es dort ablesen und besprechen. Aber im Zusammenhang damit, wie wir unser Leben leben, lernen wir in Frage 91 die praktische Dimension unseres Lebens, in der Frage nach den guten Werken. Dort heißt es einfach, welches sind denn die guten Werke, die wir tun sollen. Erlaubt mir vielleicht diesen Einstieg an der Stelle als kleinen Bogen, aber aus der Antwort wird uns relativ schnell klar, warum das sehr gut in diesen Zusammenhang passt. Die Antwort auf Frage 91 lautet, allein solche, die aus wahrem Glauben nach dem Gesetz Gottes ihm zur Ehre geschehen und nicht solche, die auf unser Gutdünken oder auf Menschengebote gegründet sind. Der erste Abschnitt, allein solche, ich ergänze mal, Werke sind gut, die aus wahrem Glauben geschehen, beantwortet doch die dritte Frage. Gott übernimmt nicht unser Handeln, sondern er gibt uns Glauben, damit wir selbst handeln. Und dieser zweite Teil und die zweite Aussage, die wir haben, ist vielleicht noch beachtlicher. Denn er redet hier im Zusammenhang mit der Dankbarkeit von dem Gesetz. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen oder es hat ihn verwundert. Aber dort heißt es, allein solche Werke sind gut, die nach dem Gesetz geschehen. Das ist im Grunde beachtlich, denn es zeigt uns, dass wir die Antworten und den Willen Gottes in seinem Wort und in seinem Gesetz finden. Dann im Weiteren werden ja die 10 Gebote erklärt, die nach wie vor Gültigkeit haben. Ebenso beantwortet es auch die Frage, ob Gott sich mir direkt offenbart. Und die Antwort ist nein, er tut es nicht. Er hat sich bereits offenbart. Er hat sich selbst erklärt in seinem Wort und hier insbesondere in seinem Gesetz. Die Art und Weise, wie sich Gott uns nähert und sich offenbart, ist also tatsächlich kein freies Feld, in dem wir irgendetwas zu erwarten haben, sondern es ist tatsächlich begrenzt und konzentriert auf das, was wir in seinem Wort finden. Im negativen Sinne heißt das, was wir nicht in seinem Wort, was wir nicht in seinem Gesetz finden, das sagt uns nichts über Gott. Es kann aus anderen Quellen kommen, in der Regel wird es das auch tun, aus dem eigenen Willen des Menschen, aus der Offenbarung von Dämonen oder von Satan selbst, die uns verwirren wollen, indem sie uns von Gott selbst und von seinem Wort ablenken. Und deshalb ist hier dieser dritte Teil der Antwort besonders gut. Nicht solche Werke, die auf unser Gutdünken oder auf Menschengebote gegründet sind, sind gute Werke. Es ist sehr gefährlich, auf Menschen zu hören. Die meisten guten Tipps, die wir in unserem Leben bekommen, sind nichts anderes als Angeberei und Selbstdarstellung. Die Kopie sozusagen von dem, was ich für mich selbst gut finde und dem anderen jetzt sage, tu es auch, dann bist du okay. Das ist unbestritten immer noch das wichtigste Kommunikationsmodell, das wir insgesamt haben. Entweder ich sage dem anderen das, was er hören will, dann findet er mich gut, oder ich sage ihm etwas, wovon ich von mir selbst überzeugt bin, gebe ihm das als Tipp da, damit er mich selbst dadurch besser findet. Wenn aber jemand ein umfassendes Bild zu einem Thema in dem Wort Gottes findet und darstellen kann, dann können wir tatsächlich den Willen Gottes erkennen. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob jemand in der Lage ist, seine eigene Meinung preiszugeben oder ob er eine biblische Wahrheit auch aus der Bibel ableiten kann. Ich habe viele Jahre meines Lebens auch den Fehler gemacht, zu denken, dass diese Weisheiten in einzelnen Versen zu finden sind. Das ist ein großer Irrglaube. Wenn wir tatsächlich eine biblische Weisheit entdecken können, müssen wir viel tiefer schauen als nur in einzelne Verse. Aber wenn wir jemanden finden, der uns aus der Bibel, aus der Tiefe dieser Worte eine Wahrheit übermitteln kann, dann haben wir einen wahren Helfer gefunden, der uns den Willen Gottes auftun kann. Und damit ist auch all das ausgeschlossen, wo wir vielleicht manchmal denken, dass wir den Willen Gottes entdecken können. In Aussagen bei anderen, in irgendwelchen Offenbarungen, die andere bekommen, in irgendwelchen Ratschlägen, die sie sich selbst ausdenken und dann auf uns einwirken. In einem Zusammenhang im Johannesevangelium wird uns ganz klar gemacht, wie begrenzt und wie schlecht der Wille des Menschen ist. In Johannes 1, Vers 13 ist es zwar ein anderer Zusammenhang, denn dort geht es im Grunde auch um das neue Leben, um die Wiedergeburt, um das Heil. Aber dort heißt es, dass der Wille des Menschen kein Heil bewirken kann. Und er kann auch keine Heiligung in unserem Leben bewirken. Der Wille des Menschen, etwas, das aus ihm selbst herauskommt, kann uns nicht die Heiligkeit Gottes wiedergeben. Und deshalb sind menschliche Ratschläge, wie Petrus hier sagt, auch genau in diese Kategorie, wo er hier von dem Heillosen redet, einzuordnen. Das Heil kommt vielmehr aus dem Willen und dem Handeln Gottes. Man muss an diesen Stellen ja immer klar machen, dass sich diese Betrachtung auch der Aussagen von anderen Menschen natürlich nur darauf bezieht, wie wir den Willen Gottes entdecken können. Das heißt ja nicht, wir sollen mit keinem anderen Menschen mehr reden. Oder es gibt keine Kommunikation, die uns nicht auch gefällt. Oder Aussagen, die wir bekommen, die im Grunde gut sind und sich auch mit dem decken, was wir in der Bibel finden. Gerade Aussagen, die sich auf das Gesetz beziehen, können Menschen sehr wohl gut wiederholen. Das Einzige, wovor ich hier eben warne, das sind Aussagen, die sozusagen Ergänzungen sind, die dann Menschengebote darstellen oder die gut dünken. Das, was ich selbst für angenehm empfinde, das, was ich mir selbst für gut zurechtfinde. Davon müssen wir warnen, dass Menschen sozusagen mit ihrem menschlichen, mit ihrer menschlichen Weisheit uns leiten und uns führen. Petrus grenzt das hier außerordentlich stark ab. Denn er beschreibt uns, was die Heiden tun. Die Aufzählung dieser Sünden, die sind schon dramatisch und tiefgehend. Das ist das, mit was wir zu tun haben. Und unbestritten, wir selbst haben früher auch in diesen Taten gelebt und in allem auch die Fähigkeit, alle diese Dinge selbst zu tun. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Frage, die wir uns gestellt haben, wie können wir den Willen Gottes entdecken, dann kommen wir darauf zurück, dass wir ihn entdecken in der Bibel selbst, in dem Wort Gottes, in dem, wie sich Gott geoffenbart hat und wie er uns durch seinen Heiligen Geist führt. Es ist uns der Heilige Geist, der Christus vor uns stellt und in dem wir leben. Die Taten der Heiden, die werden uns hier sozusagen als Kontrast geliefert. Das ist das, das sollt ihr nicht tun. Und die Werke Christi, das sind sozusagen die neuen Werke, die vor Gott gefällig sind. Das ist das, das sollt ihr tun. Da kommen wir nun zur zweiten Frage. Wie geht das denn, sich dem Willen Gottes unterzuordnen? Und diese Frage ist zeitsparend sehr schnell zu beantworten, indem wir einfach mal ein paar Seiten weiterblättern und aus dem zweiten Petrusbrief einen kleinen Vers zitieren. Petrus hat das Thema nochmal aufgegriffen. Bereits im ersten Kapitel des zweiten Briefes lesen wir einfach mal einen Vers, und da wir vielleicht auch in dem Thema und in den Gedanken von Petrus ja schon fast wieder ein Stück beheimatet sind, können wir einfach mal den Vers 3 in Kapitel 1 lesen. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Es ist für uns wichtig zu verstehen, dass auch unsere guten Werke ein Geschenk aus Gnade sind. Petrus bezeichnet die Menschen, die nicht glauben, einmal als unvernünftige Tiere. Ein Kapitel weiter, später. Aber dem stehen wir ja im Grunde in nichts nach. Erst wenn Gott uns etwas schenkt, dann lassen wir uns von unseren Sünden ab. Wenn Gott uns ein Stück loslassen würde, dann würden wir genauso wie die Menschen um uns herum auch zu unvernünftigen Tieren werden. Nur in den Momenten, wo er uns Gottesfurcht und Wandel schenkt, dann können wir tatsächlich auch in diesen Werken wandeln. Wisst ihr, wenn ich an diese Punkte komme, da fallen mir immer zwei Dinge spontan ein, die wir dabei bedenken müssen. Im Grunde können wir uns von Gott nur beschenken lassen, wenn wir zuvor völlig zerbrochen sind. Wenn wir zuvor an einen Punkt kommen, wo wir in unserem Leben erkennen, dass wir im Grunde nichts aus uns selbst heraus tun können. Ich habe in meinem Leben schon öfter das auch in Predigten gesagt Und es ist für mich jedes Mal wieder erschreckend, dass es im Leben jeden Tag im Grunde neu ist, zu verstehen, dass wir an einen Punkt kommen müssen, dass wir aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, unsere Sünden sein zu lassen. Es ist für mich im negativen Sinne tief beeindruckend, dass ich immer wieder feststelle, dass ich selbst, wenn man das immer wieder entdeckt, keinen Schutzschirm habe, sich kein Muskel bei mir ausbildet, mein Gehirn nicht erweitert wird, keine neuen Zellen entstehen, um mich davor zu schützen. Es bleibt immer so, dass erst die Erkenntnis der völligen Unfähigkeit dazu führt, dass wir von Gott beschenkt werden können. Wie es Petrus hier sagt, ist der Ort und der Moment der völligen Unfähigkeit das Gebet. Das aufrichtige, ernste, zweifelsfreie Gebet, in dem wir uns zu Gott wenden, weil wir wissen, jetzt geht nichts mehr. Jetzt kann ich nichts mehr tun. Es kann mal früher, mal später kommen, diese Erkenntnis. Frau Petrus sagt es hier ganz klar. Es ist seine göttliche Kraft, die uns alles schenkt. Menschliche Kraft, die ist für uns Hobby, Spielzeug. Je mehr menschliche Kraft wir in unsere Mission stecken, desto mehr werden wir erkennen, dass wir sie nicht ausführen können. Ich glaube, dass für mich selbst, genau an diesem Punkt, ich in einer ewigen Revolution lebe, in dem ich weiß, dass genau diese Punkte von mir am meisten bei Gott angezweifelt werden überhaupt. Dass er tatsächlich auf der Basis arbeitet, wo ich nichts dazu beisteuere. Ich glaube, dass mein Leben am schändlichsten an den Punkten ist, wo ich versuche, selbst etwas zu tun, was eigentlich Gott tun müsste. Was auch nur Gott tun kann in meinem Leben. Und es ist wie ein Raub, wenn ich immer wieder darauf schaue, wie ich mir diese Dinge nehme und mir manchmal sogar einbilde, dass ich es doch kann. Bis hin zu Stolz über bestimmte Dinge, über die man sich freut. Das Bewusstsein, wirklich den völligen Zerbruch zu erleben, ebenso wie bei unserer Bekehrung. Ich kann von mir aus nichts tun. Ich brauche Gottes Geschenk. Ich brauche Gnade und Geschenk von ihm. Ansonsten kann ich aus mir raus nichts tun. Mein ganzes Leben ist ein Zeugnis dafür, dass ich es doch probiere. Keinen einzigen Tag gibt es, an dem ich nicht probiert habe, Gott diese Dinge abzunehmen. In irgendeiner Art und Weise. In der Regel dauert es nur Minuten. Selbst ein Tag kann nicht anfangen, bei mir nicht anfangen, indem ich nicht versuche, Gott diesen Tag abzunehmen. Es ist erschreckend. Aber es ist die einzige Antwort für mich, wie wir tatsächlich nach dem Willen Gottes leben können, indem wir unseren Zerbruch erkennen, unseren Zerbruch erleiden und erkennen, dass es allein Gott ist, der uns führt und uns leitet. Mir ist gerade jetzt, ihr wisst ja, dass ich unter der Woche in Köln leben muss, sehr oft. Und wenn man einmal irgendwo lebt, wo man viele Kilometer von seiner eigenen Familie entfernt ist, dann lernt man eine sehr harte Lektion. Das lernt man auch bei Geschäftsreisen oder wie auch immer, das lernt man auch früh. Aber da noch viel mehr, dass es bestimmte Dinge gibt, die man nicht tun kann. Man kann nicht einfach irgendetwas tun, was man aus der Nähe heraus tun kann. Wenn man über Distanz lebt, dann merkt man seine eigene Unfähigkeit. Dann kann man Dinge nicht tun, die man zu Hause tun kann. Man schraubt keine Birne ein, man repariert nichts schnell, man hat keine Umarmung, kein liebes Wort aus der Nähe, man braucht ein Telefon oder irgendwelche Hilfsmittel oder was auch immer. Man akzeptiert, dass man bestimmte Dinge nicht tun kann. Das ist eine interessante Lektion. Und es ist manchmal gar nicht so schlecht, das zu lernen, dass man bestimmte Dinge eben einfach nicht tun kann. Wenn die Konsequenz davon ist, dass man letzten Endes beten muss. Man muss dafür beten, dass Gott einschreitet und die Dinge tut. Ja, was will man denn auch sonst machen? Es gibt eben nun mal bestimmte Dinge, die wir akzeptieren müssen, die wir nicht können. Jeder von euch hat irgendwo in seinem Leben Punkte, auf die er nicht direkt zugreifen kann und letzten Endes dann abhängig ist von Gott. Da verstehen wir es sehr leicht. In unserer eigenen Art, in unserem täglichen Betrieb, in unserer Hektik, die wir haben, ist es eine große Gnade, dass Gott uns immer wieder an diese Punkte hinführt, dass wir erkennen, dass wir nicht weiterkommen und nichts tun können, so wie es hier heißt, dass uns alles geschenkt wird. An dieser Stelle möchte ich nur auf eine andere Bibelstelle hinweisen, aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 29. Wenn ihr diesen Vers lest, dann heißt es dort, dass es uns nicht nur geschenkt ist, zu glauben, sondern auch zu leiden. Und wenn wir das jetzt einmal hier aus der Perspektive von Petrus betrachten, dann geht es sogar noch einen ganzen Schritt weiter über das, was wir gerade besprochen haben. Es ist tatsächlich so, dass wenn wir hier nach der Kraft Gottes und seinem Wirken in unser Leben fragen, wir sehen, dass es tatsächlich so ist, dass über das Glauben und die Werke und die Leben und die Taten, die wir tun, darüber hinaus auch noch eine Gnade Gottes gibt, die uns sagt, wir dürfen für unseren Glauben, wir dürfen für Christus leiden. So wie vorhin bereits angedeutet, durch diese enge Verbindung mit Christus sind wir so eng mit ihm verbunden, dass wir in unserem Leben auch mit ihm leiden werden. Und noch einmal sei darauf hingewiesen, wie unspektakulär das alles bei Petrus ist und auch im Philipperbrief bei Paulus. Es scheint beide nicht sehr zu beeindrucken und es reizt keinen dazu, zu dramatisieren, zu übertreiben, in besonderer Art und Weise zu warnen, sondern nur darauf hinzuweisen, schaut, da kommt Leid und hinter dem Leid steht der Himmel und der Frieden und die völlige Offenbarung eures Heils und die Anbetung und der Lobpreis Gottes. Zum Abschluss wollen wir noch einmal hier die Gegenüberstellung von den guten Taten gegen das alte Leben betrachten. Denn ich hatte ja die Frage gestellt und gesagt, naja, vielleicht gibt es einige praktische Beispiele. Und hier können wir vielleicht aus dem, was wir hier als schlechtes Beispiel vor uns geführt wird, doch einiges ableiten, was dem angenehm ist. Wenn wir wissen, dass Ausschweifungen vor Gott nicht angenehm sind, dann ist es doch das Gegenteil, von dem wir wissen, dass es vor Gott angenehm ist. Das Erste, was hier aufgezählt wird in dieser Ausschweifung der Taten, in denen wir gelebt haben, als wir noch nicht von Gott bekehrt wurden, das ist Ausschweifung. Ich möchte vielleicht, bevor wir in diese Liste gehen, grundsätzlich einmal sagen, man darf diese Listen nicht lesen wie ein Bestellkatalog vom Otto-Versand oder wie irgendeine Produktkategorie bei Amazon, sondern es geht hier wirklich darum, dass letzten Endes ein Thema beschrieben wird, mit unterschiedlichen Aspekten. Wenn wir die Vergleichsstellen in Galater 5 zum Beispiel lesen oder in Römer 13, wo Aufzählungen kommen, da müssten ja jedes Mal die identischen Worte drinstehen. Sie stehen es nicht. Sie beschreiben immer einen Komplex. Genauso wie das Gegenteil hier auch immer wieder in einem großen Komplex beschrieben wird. Wenn wir die guten Taten nehmen, die wir zum Beispiel auch im Galaterbrief noch detaillierter erklärt bekommen, dann sagt Petrus hier in Vers 8, um jetzt mal erstmal auf die andere Seite zu kommen, vor allem aber habt innige Liebe untereinander. All diese Aufzählungen, die wir an anderer Stelle finden, mündet in der Regel in Liebe ein. Hier macht es Petrus sehr kurz. Er könnte aufzählen, macht dies und dies und dies und dies. Das sind typische Dinge, aber habt vor allem innige Liebe untereinander. Als Zusammenfassung hier einfach als Dach. Und dementsprechend sind auch die Aufzählungen, die wir sonst haben, alle nur rausgepickte Einzelheiten einer Haltung, sozusagen die Bereitschaft, die wir haben, an vielen Stellen in unseren Sünden quasi alle Gebote zu übertreten. Also das ist keine Liste mit Vollständigkeit und es ist keine Liste mit Exklusivität. Ja, was sind Ausschweifungen? Wir lebten in Ausschweifungen, vielleicht hat jeder schon eine Vorstellung. Man kann hier in der Liste wahrscheinlich gar nicht das treffen, was in den einzelnen Köpfen vorgeht. Aber letzten Endes ist es jede Form von Zügellosigkeit, von Ausuferung. Ja, vielleicht würde man heute sagen, fette Partys oder irgendwelche Veranstaltungen, was auch immer, die eben über das Maß hinausgehen, die einen Punkt uns wegnehmen, nämlich das Nein zu sagen und den Stoppknopf zu finden für irgendetwas. Ja, es gibt manche, die fragen, beim wievielten Bier muss man denn Nein sagen? Ja, das Wichtigste ist, dass man Nein sagt. Ob das nach dem ersten oder nach dem zweiten ist, das ist, glaube ich, nicht die Disziplin, die man hat. Aber das Wichtigste ist, dass man eben Nein sagt und dass es nicht ausufert und nicht über die Grenzen geht. Aber als Einstieg hier Ausschweifungen in dem Sinn, dass Zügellosigkeit, Maßlosigkeit dahinter steht. Bei den Begierden, bei dem Begriff, der hier erwähnt ist, da geht es doch letzten Endes darum, dass wir als Menschen immer mehr haben wollen. Nichts fasziniert junge Menschen mehr, als wenn der andere mehr hat als man selbst. Dann stürzen alle auf den anderen und sagen, boah, du hast das, ein neuer Ball, ein neues Trikot, ein neues Handy, ein neues was auch immer. Begierden, die sich regen bei uns. Was hier gemeint ist, ist aber eigentlich ein Begriff, der vor allem einen sexuellen Fokus hat. Begierden, Lust wird es manchmal auch übersetzt. Aber ich denke, dass man das auch auf vieles anwenden kann, dass wir einfach in einen Modus kommen, in dem wir immer mehr haben wollen. Trunksucht ist ein Begriff, den wir leicht verstehen. Ja, wenn das Saufen zur Lebensaufgabe wird, dann ist kein Platz mehr für den Heiligen Geist. Und wir können sehr schnell sehen, es gibt so viele Folgekrankheiten, die hinter Trunksucht liegen. Ja, auch hier ist leicht nachzuvollziehen, dass es sehr leicht damit auszubügeln ist, dass man Nein sagen muss und Ja sagen muss zu dem, dass man vom Geist erfüllt ist. Belustigungen, wie sie hier aufgezählt werden, ein Begriff, den wir eigentlich gut kennen. Das ist eindeutig gegen andere Menschen gerichtet, beinhaltet Selbstüberhebung, man stellt sich über andere, man macht sich lustig bei anderen. Demgegenüber steht Demut, vor allem Demut gegen Gott und damit auch gegen alle Menschen. Wie wohltuend ist es, wenn irgendeiner eben sich nicht an einem belustigt, wenn man gerade was völlig Dummes gemacht hat oder sich gerade schwach vorkommt. Das griechische Wort ist auch hier eigentlich noch ein bisschen weiter, ein bisschen spezifischer und denkt eigentlich an große Orgien, an sexuelle Orgien, an Übersteigerungen, die oft auch im Zusammenhang waren mit der Verehrung anderer Götter oder sogar gottesdienstlichen sexuellen Handlungen. Also all diese Dinge finden wir darin in dem Begriff, wie er so verwendet wird. Ja. Und abschließend gibt es noch einmal eine Wiederholung von den Trinkgelagen. Ich denke bei den Trinkgelagen immer an eins, viel weniger an das Trinken, aber vielmehr an den Gruppendruck. Wenn mehrere Menschen zusammen trinken, fällt mir immer ein Begriff ein und der ist Gruppendruck. Saufen auf Weihnachtsfeiern oder irgendwo anders in Gruppen und der Jugendlichen, wenn einer anfängt oder wenn es zum Trend wird, Alkohol zu trinken, dann entsteht sehr schnell ein Gruppendruck. Grenzen fallen dann auch. Und es ist sehr schwierig, dann auch Respekt zu haben vor anderen und zu akzeptieren, dass jemand Nein sagt. Beziehungsweise ich denke auch daran, dass Gott uns aufruft zu akzeptieren, dass auch Schwache in unserer Gemeinschaft sind und dass wir darauf achten müssen und dass wir unser Handeln eben danach ausrichten müssen, dass diese schwachen Menschen auch ihren Platz haben. Das ist zwar nicht unbedingt das direkte Gegenteil jetzt von Saufgelagen, aber es ist zumindest das direkte Gegenteil von dem Gruppendruck, den wir haben. Um den zu vermeiden, braucht es Menschen, die eben die Schwachen sehen und diese Gruppendynamik, diese selbstlaufenden Prozesse stoppt und unterbindet und da rauskommt und eben wirklich wieder auf biblische, einfache Dinge hinweist. Und das ist in der Regel die Schwäche zu schützen. Als letzter Punkt wird hier ausschweifender oder manchmal ist es ausschweifender, frevelhafter auch weggelassen in den Übersetzungen und nur vom Götzendienst die Rede. Ja, beim Götzendienst, da steht natürlich Dunkelheit gegen Licht. Das ist für uns alle sofort logisch. Ja. Gott zu ehren ist für uns eine offene, helle Angelegenheit. Das kann man sehen und wenn man an irgendeinem Götzendienst teilnimmt und andere Götter verehrt, offiziell verehrt, dann denken wir ja immer, das ist sehr leicht und sehr gut auch zu identifizieren. Ich glaube aber, in der Praxis ist das gar nicht so einfach, dass die Anbetung von anderen Göttern sich in viele Dinge einfach einschleicht in unserem Leben. Letzten Endes ist der Götze derjenige, an dem ich mein Leben ausrichte. Oder dasjenige. Oder irgendetwas. Wenn Hübschsein mein Götze ist, wenn Kleidung mein Götze ist, wenn mein Körper, wir leben in der Zeitalter des Körperkultes, ja, das ist Götzenkult. Wenn wir uns selbst übersteigern, wenn unser Körper alles macht, uns leitet, uns führt, uns bestimmt. Das heißt nicht, dass wir den Körper missachten, sondern das heißt einfach, dass hier sich Götzendienst einschleicht auf Wege, die es nicht geben sollte. Mir ist letztens auch wieder ein Götze aufgefallen, der in den Gemeinden manchmal auch nicht gesehen wird. Das ist die Musik. Ist wieder untergegangen. Vor 10, 15 Jahren war das viel präsenter noch. Musik zum Berauschen. In Gemeinden wird sehr oft gesungen, die schönsten Lieder, die einen berauschen, die einen in Stimmung bringen. Auf einmal geht man in den Gottesdienst, um sich in Stimmung zu bringen. Man kommt in Laune. Mal jemand kennengelernt, der musste immer vor dem Gottesdienst und vor dem Hauskreis immer sich selbst in Stimmung singen. Ob du eine Tablette nimmst oder, keine Ahnung, Schnaps trinkst oder dich mit Liedern berauschst oder was auch immer, das ist ja schon fast in einer Reihe, aber letzten Endes wird dann auf einmal die Musik zum Mittelpunkt. Es geht um das Lied selbst und nicht mehr um Gott, der dadurch angebetet werden soll. Also Götzendienst hat so viele Facetten, aber ich will das gar nicht ausmalen, denn das Risiko ist ja immer, dass man irgendwann denjenigen langweilt, der zuhört. Götzendienst ist aber tatsächlich vielleicht die präsenteste, offenste Bedrohung, die wir haben und das Typischste, was hier die Heiden in ihren Sünden ausmacht. Fast, als sei das hier alles die Zusammenfassung. Ich hatte das eben schon angedeutet. Oft haben wir in den Aufzählungen die Liebe als letztes, was sozusagen um alles hier drumherum liegt. Und mir scheint es so, dass der Götzendienst, all die anderen Punkte letzten Endes, die hier aufgeführt sind, auch irgendwo Götzenhandlungen sind oder Gottesverehrungshandlungen sind. Und das beantwortet am letzten Punkt auch das Gesamtthema. Tatsächlich ist all das leicht zu durchbrechen dadurch, dass wir den wahren Gott anbeten, indem wir ihn erkennen, wer er ist, indem wir ihn vor uns sehen und indem wir an dem weitermachen, was Petrus hier in diesem Brief bis an diese Stelle gemacht hat. Er hat uns Christus in einer Stärke und in einer Dominanz vor uns gestellt, um hier die Gemeinde vorzubereiten auf das Leid, um uns vorzubereiten auf das Leid und auf alle, die hören. Aber nur deshalb, weil wir unseren Blick auf Christus gerichtet haben. Interessanterweise kommt noch so eine ganz kleine praktische Anwendung auch noch hier in unserem Text. Ganz am Ende heißt es, seid gegeneinander gastfreundlich. Wie banal klingt das neben der großen Ankündigung, dass die Heiden in ihrem Götzendienst schwelgten. Das heißt, habt innige Liebe untereinander und seid gegeneinander gastfreundlich. Das ist eine ganz einfache Frage, oder? Ist dir ein Gast in deiner Familie Last oder Freude? Murre nicht über die Gäste, die du hast, die Gott dir gibt, die Gemeinschaft, die du hast. Wenn ich das lese, ich habe einmal diesen Vers gelesen und ihn für mich so ausgelegt, dass es aufgrund dieses Verses völlig ausgeschlossen ist, in der Gemeinde über irgendjemand anders zu lästern. Was hat das Lästern mit der Gastfreundschaft zu tun? Wenn wir wirklich in inniger Liebe Gäste aufnehmen können, dann gibt es keinen Raum dafür, dass wir uns über irgendjemand, über irgendetwas beschweren, was Gott uns in unser Leben stellt. Wenn wir mit Freuden unsere Brüder und Geschwister in der Gemeinde um uns herum haben und innig lieben, dann gibt es keinen Raum für Lästerung. Wenn wir Gäste zu Besuch haben, die von irgendwo kommen, die in unsere Gemeinde kommen, die eine Zeit hier verbringen, die ein Praktikum hier machen, die über ein Wochenende da sind, die nur mal schnell zu Besuch sind, an den Terminen, die uns gar nicht gefallen, dann gibt es keinen Raum dafür, zu murren, zu meckern, zu lästern, es in irgendeiner Weise schlecht zu finden. Wenn Gott uns das schickt und schenkt, dann können wir das annehmen mit Freude und interessanterweise eben in dieser innigen Liebe untereinander. Wir fassen kurz zusammen. Das, was uns verbindet und was unser Blick ist, das ist genau das Gleiche, wie wir auch den Willen Gottes entdecken. Wir erforschen und wir finden Christus, indem wir sein Wort lesen und uns von seinem Geist leiten lassen. Der Wille Gottes ist zu finden im Wort und im Geist, nirgendwo sonst. Der Geist offenbart nichts außerhalb. Seine Aufgabe ist, uns Christus vor Augen zu stellen. Und alle unsere Taten, die wir tun können, sind Geschenke, die wir haben. Unterordnung, Demut, Großzügigkeit, auch Gastfreundlichkeit. Alles, was wir haben, was wir tun können in unserem Leben, sind Geschenke. Nur wenn wir den völligen Zerbruch zugeben, wenn wir die völlige Kleinheit zugeben und es auch wirklich verstehen, dass wir alles, was wir tun, nur aus der Kraft Gottes und aus Gnade tun, dann können wir wahrhaft in dem Willen Gottes und nach dem Willen Gottes leben. Amen.